Ich habe eine Liste an Dingen, die ich alle noch erleben möchte oder bevor ich mal in die Ewigkeit gehe. Ich weiß nicht, ob Sie solche Dinge haben. Auf jeden Fall steht auf dieser Liste, wenn es irgendwie möglich ist, würde ich doch mal gern noch die Nordlichter sehen. Jetzt hätte es mich tatsächlich auch interessiert, ist denn jemand hier, der die Nordlichter schon mal gesehen hat, so richtig leibhaftig? Der darf sich jetzt gerne melden. Wow, das sind viele. Da müssen wir unbedingt mal ins Gespräch kommen, wo und wie man die am besten sehen kann. Ich kann auch gut erklären, warum ich die Nordlichter noch nie gesehen habe, weil ich noch nie in einer Region war, wo man sie hätte sehen können. Und das ist mein Punkt. Die Bedingung, dass ich die Nordlichter sehen kann, ist, dass ich mich in eine Region begebe, wo man sie auch sehen kann. Genauso wie man sich ins Wasser begeben muss, wenn man schwimmen lernen möchte. Also man kann noch so viel Theorie üben, man muss letztendlich ins Wasser, wenn man schwimmen lernen möchte. Und es wird auch nie so sein, dass ich erleben kann, spüren kann, wie es ist, aufgefangen zu werden, wenn ich mich nicht fallen lasse, wenn ich nicht diesen vertrauensvollen Schritt gehe. Mich fallen zu lassen, kann ich nicht erleben, wie es ist, gehalten zu werden. Und das möchte ich sagen, bevor ich den Text lese, als kleine Spur. Der Text, um den es heute geht, der steht in 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 7. Und er ist überschrieben, Dank für Gottes Trost in Trübsal. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unser Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Teil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Paulus möchte, dass Gott gelobt wird, so beginnt er seinen Brief. Und er möchte mit diesem Brief und mit diesen Versen, die wir heute anschauen, auf eine ganz besondere Eigenschaft Gottes hinweisen. Und zwar geht es da um ein Geheimnis des besonderen Erlebens Gottes, das nur für Fortgeschrittene ist, so möchte ich fast sagen. Ein Geheimnis, wie du Gott erleben kannst, wie du Eigenschaften Gottes erleben kannst. Und dazu musst du dich auf eine Reise begeben, sonst erlebst du diese Eigenschaft Gottes nicht. Es ist die Eigenschaft Gottes, Trost zu spenden. Und an diesem Geheimnis möchte uns Paulus teilhaben lassen. Und dazu muss er erklären, aufklären und muss richtig in die Beweisführung gehen, wie das ist, wie man diesem Geheimnis Gottes, dem Trost, auf die Spur kommt. Und um den Beweis zu führen, möchte uns Paulus in einen besonderen Ort mitnehmen. Und diesem Ort, dem möchte ich jetzt symbolisch dem Namen Bedrängnis geben. Und nur an diesem Ort, am Ort der Bedrängnis, kann Gottes Eigenschaft als Tröster erfahren werden. Und Paulus möchte mit diesen Versen Begeisterung wecken für den Trost, der als Schatz nur im Leid erfahren werden kann. Und jetzt wollen wir mal dahin gehen, an diesen Ort der Bedrängnis. Ich habe das ein bisschen greifbarer gebraucht, weil der Text für mich am Anfang sehr sperrig war. Und deswegen hoffe ich, dass ich diesen Gedanken in der rechten Art und Weise teilen kann. Also stellen Sie sich mal vor, Ihr Leben wäre eine kleine Insel. Stellen Sie sich doch mal eine Landkarte vor, die Ihr Leben ausmacht, so eine Insellandkarte. Außenrum ist das Wasser und da ist diese Insel und auf dieser Insel gibt es verschiedene Orte in Ihrem Leben, Lebensorte. Orte der Freude, ja, vielleicht eine große Stadt, wo wir gerne sind, wo wir Freude erleben. Vielleicht ist da auch Ort der Traurigkeit, der Jugend, des Erfülltseins, Orte der Hoffnung, der Zufriedenheit. Verschiedene Orte auf dieser Insel unseres Lebens, aber es gibt auch den Ort der Bedrängnis, der irgendwo auf unserer Lebensinsel, auf unserer Lebenskarte zu finden ist. Und es ist ein Ort, den wir gerne meiden in unserem Leben, weil es da sehr unbequem ist. Und man wünscht sich nicht, in seinem Leben durch diesen Ort der Bedrängnis zu reisen. Aber jetzt stellen wir uns weiter vor, und das möchte der Text uns sagen, an diesem Ort, der wirklich voller Hoffnungslosigkeit scheint, wo die Gebäude dem Verfall preisgegeben sind, wo es stinkt, wo man einfach so schnell wie möglich wieder wegkommen möchte. Jetzt nehmen wir mal an, um im Bild zu bleiben, da gibt es aber ein Restaurant, wo es Speisen gibt, die es sonst auf keinem anderen Ort auf der Insel gibt. Nicht in der Stadt der Freude, nicht in der Stadt der Hoffnung, der Zufriedenheit und was auch immer für Städte auf unserer Lebensinsel sind. In der Stadt der Bedrängnis, im Dorf der Bedrängnis gibt es ein besonderes Restaurant. Und manchmal hört man, wie Reisende durch dieses Ort der Bedrängnis gehen und von diesem Restaurant erzählen. Und von diesen Speisen, die sie da gekostet haben, die alles andere übersteigen, was es sonst auf der Insel zu haben gibt. Und da musst du hin, um das zu probieren. Sonst wo gibt es das nicht. Genauso wie es die Nordlichter nicht in Italien zu sehen gibt und auch nicht in Wilhelmsdorf. Du kannst nichts davon haben, wenn du nicht in diesem hässlichen Ort bist. Du musst die Umstände akzeptieren, um dieses Essen zu kosten. Und was gibt's denn da so in diesem Ort Bedrängnis? Die Häuser in der Bedrängnis, die haben Namen und die heißen schwierige Lage, Notlage. Gibt's ein Haus, das heißt Ausweglosigkeit, Zwangslage. Die Beziehungen sind in Bedrängnis, sind voll Misstrauen und Lieblosigkeit. Und die Menschen in Bedrängnis, die sind krank, die stehen unter enormem Druck, die sind in Trauer, entsetzt und meistens haben sie schreckliche Angst. So wie vielleicht Menschen in der Ukraine. Oder Menschen, die richtig bedrückt wurden, auch in diesen Zeiten, in denen wir es jetzt mit dem Coronavirus zu tun haben. Aber nicht nur Menschen, die jetzt in diesen besonderen Lebensumständen sind, wo wir alle sofort wissen, ja, die sind im Ort der Bedrängnis. Es zählt auch dazu, wenn ich nicht weiß, wie ich nächste Woche durchhalten soll. Wenn ich meine To-Do-Liste vor Augen habe. Wenn ich mir genau überlege, in welchen Beziehungen ich bin und wie krank oder wie ungesund die vielleicht sind. Nicht zuletzt ist das Ort der Bedrängnis auch ein Ort, wo ich den Krieg in mir selbst erlebe. Wo ich gar nicht weiß, was ich denken soll, wie ich handeln soll. Wo ich meine Gefühle gar nicht richtig auseinanderbringe. Und die Frage heute Morgen ist, warst du schon da? Ich glaube, dass viele hier den Ort der Bedrängnis nur zu gut kennen. Paulus ist einer, der ist oft durch Bedrängnis gereist und hatte längere Aufenthalte. Und ich fühle mich fast ein bisschen fehl am Platz, weil ich kein guter Reiseleiter bin, wenn es um den Ort der Bedrängnis geht. Und ich mir so ein bisschen vorkomme wie einer, der heute Morgen hier steht und wie ein Blinder von der Farbe spricht. Aber ich kenne Erzählungen von Menschen aus dem Ort der Bedrängnis. Weil wenn einer da war, dann erzählt er natürlich, wie schrecklich es dort ist. Und meistens muss er auch gar nicht viel sagen, weil man es ihm ansieht. Ich habe schon mit vielen Reisenden gesprochen. Aber da ist manchmal auch etwas anderes. Wenn man mit Reisenden spricht, die durchs Ort der Bedrängnis gereist sind, etwas Besonderes, was eben nur dort erlebt werden kann. Und ich denke an Reiseberichte, zum Beispiel von Kenneth Bay. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Er war hier bei uns im Gemeindehaus. Ein Koreaner, der im Konzentrationslager in Nordkorea saß. Und hier persönlich bezeugt hat, 5 Meter von mir entfernt, wie es war, im Konzentrationslager gefoltert zu werden. Stunden, tagelang nur stehen zu dürfen und sich nicht regen zu dürfen. Und wie er dann plötzlich spürt in diesem Ort der Bedrängnis, wie sein Arm sich anfühlt, wie wenn er plötzlich zu Gold wird und er den festen Händedruck von jemandem spürt, er möchte sich umdrehen, er darf sich aber nicht bewegen, aber er spürt ganz deutlich, dann nimmt jemand meine Hand und er drückt sie ganz fest und die Wärme durchstrahlt seinen ganzen Körper und er muss plötzlich anfangen zu lächeln, sodass seine Folterer sagen, hört auf, es hat keinen Zweck. Oder ich denke an eine Christin in Äthiopien. Ich habe mal ihr Zeugnis gelesen. Sie war in einem Schiffscontainer eingesperrt zusammen mit vielen anderen Christen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Schiffscontainer kennen, diese metallenen Schiffscontainer zugesperrt. Da ist kein Fenster, kein Licht, da kann man nicht lüften. Und diese Menschen sind da Tag und Nacht zusammen in diesem Schiffscontainer unter sengender Sonne. Und dann kommt sie nach Tagen da raus aus diesem Schiffscontainer und sagt, also mir fällt es fast schwer zu sagen, aber sie sagt, es tut mir leid um jeden Christen, der diese Erfahrung nicht machen durfte, der besonderen Gegenwart Gottes in diesem Container. Und ich muss sagen, also entweder ist diese Frau geisteskrank, sie hat irgendwie ihren Verstand verloren in diesem Schiffscontainer, oder es ist tatsächlich was dran. Oder ich denke an Ute. Ute, das war eine Dame aus unserer alten Gemeinde. Mit 50 Jahren hat sie ihr Leben Jesus übergeben. Und mit 51 Jahren wurde Brustkrebs diagnostiziert. Und mit 75 Jahren, als sie schon 24 Jahre mit diesem Brustkrebs leben musste und eine Chemo nach der anderen, eine Behandlung nach der anderen, in diesen 24 Jahren war es nie gut. Aber sie hat es überlebt. Habe ich sie mal eingeladen zu uns in den Teenkreis und da sagt die Ute, der Krebs war Gottes Geschenk an mich für meine Bekehrung. Und ich habe noch vor Augen, wie die Teenager förmlich ausgeflippt sind. Sie gesagt haben, wie kannst du sowas sagen? Der Krebs, ein Geschenk Gottes. Und dann berichtet sie, wie sie in diesen 24 Jahren Menschen Mut machen konnte, die in der gleichen Situation sind. Sie berichtet davon, wie sie in diesen Dialysestationen, in diesen Chemotherapiezentren Hoffnung verbreitet hat. Und ich kann mich gut an ihre Beerdigung erinnern, wie die Menschen danach vorgekommen sind und gesagt haben, durch Ute bin ich zum Glauben an Jesus gekommen. Sie hat mir Hoffnung gegeben, die sonst keine Hoffnung hätte haben dürfen. Und was war das für ein Auferstehungsfest? Und ich denke, was hat sie in diesem Ort Bedrängnis alles erlebt? Und Jesus, er hat selbst gelitten und prophezeit, dass das Leiden auch seinen Nachfolgern bevorsteht. Und zwar deshalb, weil sich Sünde mit Heiligkeit nicht verträgt und weil in der Welt andere Gesetze gelten als bei Gott. Und dieser Zwiespalt, der muss erduldet werden auf dieser Erde. Und dieses Leid wird über uns kommen. Wo auch immer und wie auch immer. Wir wissen, dass mit Ausnahme von Johannes keiner der 12 Jünger eines natürlichen Todes gestorben ist. Wir wissen, dass die Christenverfolgung zunimmt, dass Märtyrer da sind in unseren Zeiten auch, und dass es kein Versprechen in der Bibel gibt, dass es Menschen besser geht oder dass Menschen bewahrt bleiben, wenn sie Jesus nachfolgen. Der entscheidende Unterschied ist aber, mit Jesus ist Leid zu verkraften. Und Menschen, die zu Jesus gehören, die haben einen Beistand im Leid. Und Jesus selbst sagt, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und wir verlassen den Ort der Bedrängnis, wir verlassen ihn nicht, sondern wir wollen uns mal dieses Restaurant anschauen, das ich vorhin im Bild gebraucht habe. Diese besondere Speise im Ort der Bedrängnis. Was ist es denn für ein Trost, der uns da versprochen wird? Ich habe mich gefragt, was mich tröstet. Wie gesagt, ich rede bei Bedrängnis wie ein Blinder von der Farbe. Trotzdem gibt es ja das ein oder andere Wehwehchen, das man durch sein Leben schleppt. Und mich tröstet natürlich, wenn man mir Liebe entgegenbringt. Wenn ich eine Auszeit habe, die mir gut tut. Wenn man mich auf andere Gedanken bringt, ernst nimmt, wenn ich in Gemeinschaft sein kann mit anderen und geistlich gesehen, wenn ich mir bewusst mache, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Ich hatte diese Woche so ein Erlebnis, wo es einem so eiskalt den Rücken runterläuft. Ich hatte einen Termin weiter weg und ich habe mit 2 Stunden Fahrzeit gerechnet und mitten auf der Fahrt sehe ich, das Navi zeigt 1 Stunde mehr an. Und dann dachte ich, naja, das wird irgendwie Sommerzeit oder Winterzeit irgendwas sein. Das wird schon hinkommen. Und irgendwann merkte ich, Mist, das Navi ist genau richtig eingestellt. Wenn ich so weiterfahre, dann komme ich 1 Stunde zu spät an. Und dann wusste ich es plötzlich besser als das Navi und habe mir Abkürzungen gesucht, noch und nöcher. Und es wurde das Navi immer mehr Zeit. Und irgendwann wusste ich, da warten jetzt mindestens 10 Menschen auf mich, dass ich komme und ich werde es nicht schaffen. Und dann muss man den Anruf machen und die Anruferin war bitter enttäuscht. Ja, sind Sie denn nicht rechtzeitig losgefahren? Und da sitzt du da und du kannst nichts mehr tun. Du musst es einfach abwarten, du musst es abfahren. Und dann zu wissen, Jesus, du magst mich trotzdem. Dann vor mich hin beten zu können, zu wissen, Gott, du bist da. Ich kann, egal was jetzt kommt, egal wie der erste Eindruck von mir ist, du bist bei mir, du gehst da mit mir durch. Ich weiß, dass das eine Lappalie ist. Aber trotzdem ist diese Gewissheit da. Egal was kommt, Jesus geht mit. Mich würde jetzt interessieren, was jeden Einzelnen von euch tröstet. Und ich habe mich heute Morgen kurz mit meiner Frau darüber unterhalten. Die wollte wissen, über was predigst du heute? Dann sage ich über Trost. Und dass man nur im Leid Trost erfahren kann. Und dann hat sie genickt und hat gesagt, ja, wenn sie das auf unsere Kinder überträgt, dann kann sie das bestätigen, wie wichtig diese Trostmomente für unsere Kinder sind. Und wie manchmal Leid bewusst herbeigeführt wird bei Kindern, damit man diesen Trost erfährt. Wenn man sich nicht denkt, man hat zu wenig Aufmerksamkeit, naja, dann wirft man ein Glas um und fängt an zu heulen und dann weiß man, die Mama tröstet einen. Im besten Fall schimpft sie nicht. Und wir dürfen wissen, wenn es um Trost geht, wo auch immer ich mit Trost in Berührung kam, oder gekommen bin, wo ihr mit Trost in Berührung gekommen seid, da habt ihr Gott hautnah gespürt. Denn wir können tatsächlich Trost als Synonym für Gott nehmen. Wenn wir so lapidar sagen, also das tröstet mich aber, könnten wir genauso gut sagen, da spüre ich die Nähe Gottes. Da, wenn ich so eine Botschaft höre, da spüre ich die Nähe Gottes. Oder wenn wir lapidar sagen, Das ist für mich jetzt aber kein Trost. Dann heißt es, da kann ich Gottes Wirken nicht erkennen. Denn Trost ist Gottes Wirken explizit. Gott ist der Vater der Barmherzigkeit, der Erfinder, ohne den es Barmherzigkeit nicht gäbe. Und er ist kein Gott, der sich freut über das Leid der Menschen. Gott ist ein Gott, der im Leid da ist, der versteht und sich im Leid zu erkennen gibt. Und er ist nicht nur der Vater der Barmherzigkeit. Paulus schreibt hier, er ist der Gott allen Trostes. Er ist der Erfinder von Trost. Für mich bedeutet das so viel wie, Gott ist nicht nur der Schöpfer von allem Tröstenden auf dieser Welt, sondern im Trösten offenbart er sich. Und es ist eine Wechselwirkung, in die die Dreieinigkeit Gottes manifestiert ist. Gott ist Trost. In Jesus erfahren wir Trost und Jesus sagt, ich muss gehen, weil wenn ich nicht gehen würde, würde ich euch den Tröster nicht schenken, würdet ihr den Tröster nicht bekommen, nicht erfahren. Und wie Jesus uns tröstet, ich glaube, das ist geheimnisvoll. Klar, es gibt auch viel Offensichtliches. Jesus ist für uns auferstanden. Der Tod und das Leiden haben nicht das letzte Wort. Aber Trost ist eine göttliche Erfindung. Und der Heilige Geist, er gilt als der Tröster, der sicher macht, dass Rettung kommt, der uns versiegelt zur Ewigkeit, der uns neu macht, der in uns wohnt und uns bestimmt. Und wir erfahren Trost durch Christus, der in uns lebt, der uns zu einem neuen Menschen gemacht hat. Ich habe mir überlegt, wie ich das spüre. Ich leide zum Beispiel immer wieder auch unter Anfechtung. Und ich habe mir vorgenommen, oder ich habe mal diesen Tipp bekommen, dass man mit Anfechtung durchaus sprechen kann. Zum Beispiel kommt da ein Leid auf mich zu und es möchte mich verbittern. Ich möchte viel verbittern, was ich in den Nachrichten sehe. Und dann sage ich, es tut mir leid, liebes Leid, du möchtest jetzt zum Johannes und möchtest ihn verbittern. Es tut mir leid, dir mitteilen zu müssen, dass der Johannes gestorben ist, den gibt's nicht mehr. Den kannst du nicht verbittern. Der Johannes ist jetzt ein neuer Mensch. Der lebt jetzt mit und in Christus und Christus lebt in ihm. Und deswegen bist du leider chancenlos. Die Hoffnung, die kriegst du nicht aus mir raus. Und ich merke, wie dieses Kommunizieren mir gut tut. Mir selbst vorzusagen, ich bin gestorben. Ich bin der Sünde gestorben, ich bin den Anfechtungen gestorben, ich darf leben in und mit Christus. Ich habe diese Woche erlebt, wo ich mit Trauernden gesprochen habe, die das Leid im Prinzip voll im Griff hat, wie sie plötzlich anfangen zu jubeln. Oder ich spüre bei anderen, wo ich denke, die Bedrängnis ist doch voll da. Und trotzdem ist ihnen so eine übernatürliche Kraft abspürbar. Auch wenn sie es selbst gar nicht so wahrnehmen, sich selbst nie so einschätzen würden. Und jetzt, wie komme ich an so eine Kraft? Wie findest du im Ort der Bedrängnis das Restaurant mit diesen köstlichen Speisen? Mag ja sein, toll, dass wir darüber sprechen. Ich bin gerade in totaler Bedrängnis. Wie komme ich jetzt dazu, dass diese Hoffnung relevant wird in meinem Leben? Und da kann ich dir ganz getrost sagen, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es eine Beschilderung. Vielleicht stellen sich dir Menschen in den Weg. Vielleicht sind Schilder im Wort Gottes aufgestellt, die dir neue Hoffnung geben. Aber ich bin nicht bereit, hier eine Pauschalantwort zu geben. Weil es Gott mit dir so macht, wie es dir gut tut. Und wie er es für gut empfindet, weil er nur das Beste mit dir vorhat und das Beste für dir will. Ich kann ganz wenig Tipps geben. Aber nochmal, um in dem Bild zu bleiben, weil es mir so gut getan hat beim Vorbereiten. Ich kenne den Koch, der diese herrlichen Speisen zubereitet und der ist Gott selbst. Und diesen Koch, den kann man jederzeit anrufen und nach dem Weg fragen. Und wenn du nicht mehr kannst, wenn du nicht mehr bereit bist anzurufen, weil du denkst, er meldet sich eh nicht, dann probiere ich's. Dann rufe ich ihn an. Oder jemand anderes hier. Und ich möchte dir nur sagen, diesen Weg, der wird sich finden. Und du wirst diesen besonderen Ort in der Stadt der Bedrängnis, den wirst du finden. Und ich wünsche dir gute Reiseführer im Ort der Bedrängnis. Und hör nicht auf, nach Reiseführern zu fragen, zu betteln, hilf mir im Ort der Bedrängnis. Wenn du voll drin bist, dann möchte ich dir sagen, dein Ort hat dir was zu bieten. Etwas, was es sonst nirgends gibt. Es fällt mir schwer, das zu sagen, aber ich sage es im Glauben. Er hat es auch für Menschen in der Ukraine. Er hat es auch für Menschen, die jetzt jeder von uns vor Augen hat, wo wir alle wissen, die stehen voll drin. Aber die besondere Eigenschaft Gottes, des Trostspenders, die erfahren wir nun mal dann, wenn wir Trost nötig haben und sonst nichts. Dieser Text, der geht noch weiter. Wir haben die ersten 7 Verse oder 3 bis 7 gelesen. Danach macht Paulus keinen Hehl daraus, wie schlimm die Bedrängnis war. Dass es kaum auszuhalten ist. Er schreibt sogar, über die Maßen wurden wir bedrängt. Es war auch nicht nur Zuckerschlecken. Aber er weiß auch von dem, was es gab. Und ich wünsche mir viele Reiseleiter, auch unter euch, die schon im Ort der Bedrängnis waren, die erzählen, wie es war. Und die mir die kostbare Speise in Bedrängnis nicht verschweigen. Die Klartext reden, nichts schönreden, aber auch ehrliche Zeugen sind. Ich möchte wissen, gibt es da was in Bedrängnis? Ja oder nein? Und wenn ja, dann her damit. Wir brauchen es. Amen.